Grüß Gott und herzlich willkommen wieder zu dieser Stunde der Seelsorge auf KTV. Und ich freue mich, dass Pater Karl wieder zugeschaltet ist. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Pater Karl, wir befinden uns ja in der neuntägigen Trauerzeit nach der Beerdigung von Papst Franziskus. Täglich werden im Petersdom heilige Messen gefeiert. Hauptzelebrant ist immer ein anderer Kardinal. Und was der jeweilige Kardinal in diesen Tagen sagt, wird ja auch aufmerksam verfolgt. Mit der Frage, könnte der auch Papst? Kardinal Parolin hat ja dann am Barmherzigkeitssonntag die Heilige Messe gefeiert, hat ein Wort von Papst Franziskus übernommen. Nur Barmherzigkeit heilt Kardinal Reyna. Er hat so Worte gebraucht, es ist jetzt nicht die Zeit für Balanceakte, Taktiken, Rachepläne, Machtbündnisse. Das sind solche Worte gefallen. Oder Kardinal Gambetti gestern, war mehr so ein Appell, es kommt jetzt an auf christliche Menschlichkeit. Nur so eine christliche Menschlichkeit mache die Kirche zur Heimat für alle. Mal so weit blicken wir mal auf das, was die Kardinäle da so gesagt haben.
Also ich glaube, dass die Predigten, natürlich wenn man predigt, macht man das nicht politischer, aber man sieht schon viele Anliegen nach einer, würde ich mal sagen, also die Kirche wieder in die Einheit zusammenzuführen. Ich habe mir da einiges angeschaut, auch im Internet, was auch emeritierte Kardinäle jetzt eben sagen, die noch aus der Zeit von Johannes Paul II. Kommen. Und es war einfach so, dass der Missionspapst Franziskus aus einem anderen Land, einem anderen Kontinent, mit einer ganz anderen Mentalität halt bei den einen sehr gut angekommen ist und er hat zugleich eben jetzt bei den anderen auch Erstaunen und so weiter hervorgerufen und nicht wenige, die das nicht mittragen konnten. Das muss man ganz offen sagen. Darüber wird auch offen in Rom derzeit gesprochen. Also das Thema Einheit ist ganz stark jetzt eben da. Und es ist natürlich vor einem Konklave, und wir denken alle viel zu politisch, weil wir sind halt gewohnt, Demokratie ist die Abstimmung nach Kopf. Und da müssen sich dann halt die Mandatare bemühen, möglichst viele Köpfe jetzt eben zu bekommen, möglichst viele aus diesem Demos zu bekommen, die sie dann wählen und die sie dann vertreten sollten, eben als Mandatare. Ihnen wird ein Mandat anvertraut. Das Mandat aber, das ein Papst hat, ist nicht ein Mandat, das von unten kommt. Wir sind keine Demokratie. Demokratie ist eine politische Staatsform, ja, die, wo Churchill gesagt hat, also die beste aller schlechten Lösungen, die es jetzt eben gibt. Und wir sehen, wie da auch manipuliert werden kann. Das Mandat, das ein Papst bekommt, ist ein Mandat, das ihm Christus gibt, weil sein Stellvertreter, sein Platzhalter auf Erden ist. Das heißt, er tritt dann ein in ein Charisma, um die Einheit der Kirche zu sichern. In Lukas 22 sagt Jesus zu Petrus, der Satan hat verlangt, euch zu sieben wie Weizen, ich aber habe für dich gebetet. Also das ist eine ganz wichtige Zusage und zugleich eben diese dramatische Aussage vor dem letzten Abendmahl von Jesus, dass der Satan verlangt jetzt eben die Gläubigen zu sieben wie Weizen. Und wir sind in einer sehr dramatischen Situation. In einer wirren und irren Welt soll eine Person eben jetzt gewählt werden, die dann in diesem Charisma, in diesem Petrusamt die Kirche leitet. Also, dass da die Kardinäle jetzt eben auch, wie soll ich sagen, zur Geistlichkeit mahnen, und das ist, glaube ich, überall das Thema, dass man eben nicht politisiert, nicht kirchenpolitisiert, sondern dass man eben in diesen geistlichen Prozess hineingeht. Jetzt einmal das Gebet für den verstorbenen Papst, parallel dazu das Präkonklave, das Vorkonklave, und dann werden wir nächste Woche eben erleben und es mit unseren Gebeten auch tragen, wenn die Kardinäle dann vor Gott und ihrem Gewissen zur Wahl schreiten.
Bei der Beerdigung hat dem Requiem vorgestanden Kardinal Giovanni Battista Re. Er wird, so glaube ich jetzt die Informationen, auch die Heilige Messe dann am Tag, wenn das Konklave eröffnet wird, am 7. Mai halten zur Wahl des neuen Papstes. Er hat ein Buch herausgegeben, er ist ja 91 Jahre alt, hat ein Buch herausgegeben, drei heilige Päpste, die ich persönlich kannte, Johannes der 23., Paul der 6., Johannes Paul II. Ich glaube, dieser Kardinal weiß, worauf es ankommt. Und man liest ja auch, dass man davon ausgeht, dass er jetzt in diesem Vorkonklave, bevor es dann richtig losgeht im Konklave, auch die Strippen zieht. Er selber kann ja nicht mehr teilnehmen, weil er die Altersgrenze mit vollendetem 80. Leben, der eindeutig überzogen hat mit 91. Ja. Ist ja richtig fit, der Mann. Und seine Predigt beim Requiem, die wurde ja sehr positiv aufgenommen, weil er ein Lebensbild von Papst Franziskus gezeichnet hat, wo er wieder aufgelebt ist. Und es war ein richtiges Geschenk. Aber ich glaube auch, dass er die Worte so gewählt hat, aus seiner Erfahrung heraus, dass er auch ein mögliches Profil eines neuen Papstes gezeichnet hat. So Stichworte, die da so aufgefallen sind in dieser Predigt: Stil der Einfachheit, Nähe zu den Menschen, insbesondere den Ausgegrenzten, den Armen, Vorrang der Evangelisierung, Kirche als Feldlazarett, die zu bedürftigen Menschen hin muss, Verkündigung der Barmherzigkeit Gottes, Betonung der Geschwisterlichkeit aller Menschen, Stichwort interreligiöser Dialog, Einsatz für den Frieden in der Welt, Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung. So nach dem Motto, auch ein neuer Papst kommt an diesen gewichtigen Themen wohl kaum vorbei.
Also man muss jetzt mal sagen, ja, also auch wenn Papst Franziskus nicht damals 2013 gewählt worden wäre, sondern ein anderer, Angelo Scola, diese Themen wären alle da gewesen. Also die sind ja schon seit dem Zweiten Vatikanum da. Das ist ja unsere Situation, in der wir sind. Die Gesellschaft ist multikulti, multireligiös geworden. In den 70er Jahren waren hier noch bosnische Gastarbeiter eine Sensation. Mittlerweile haben wir in Wien eben 41% in den Schulen und Volksschulen, die Muslime sind. Und wir erleben einen Wechsel und interreligiöser Dialog, das heißt, so wie der heilige Johannes Paul das gemacht hat, die Religionsführer, gerade eben jetzt die islamischen Religionsführer, bei der Hand zu nehmen und unterschreiben zu lassen, nie wieder Krieg im Namen Gottes. Ja. Bei uns sind das Phasen, die sehr, sehr lange her sind, Mittelalter und Kreuzzüge und so weiter, aber das ist in anderen Religionen eben sehr, sehr aktuell. Dann eben das Thema auch für die Armen da sein. Das ist ganz einfach deshalb auch, weil die Kirche mittlerweile ihr Schwerpunkt im globalen Süden hat und wir hier in einer Wohlstandsgesellschaft verdämmern. Nicht? Also wir sind hier, also ich bin wirklich viel unterwegs und es ist unvergleichbar. Ich sage immer, wenn du nach Afrika kommst oder nach Asien oder ich weiß in Amazonien, du fährst nicht in ein anderes Land, du bist auf einem anderen Planeten, du bist völlig ausgestiegen aus dem hiesigen. Also das kann man sich einfach nicht vorstellen, wie dort die Lebensverhältnisse der Menschen noch sind, unter welchen Bedingungen heroisch die Kirche dort jetzt auch eben wirkt. Ich sage, ich habe in der letzten Zeit viele, viele Interviews gehabt und habe da gesagt, wir wissen alle hier nicht, dass die Kirche 5.500 Krankenhäuser betreibt. Wir bauen gerade eins dazu, Mission Österreich, dass wir eben 110.000 Volksschulen und Mittelschulen betreiben und so weiter. Als Bildungsfaktor, dann im medizinischen Bereich, die Kirche ist heroisch und ich glaube, dass diese Themen alle auch da gewesen wären. Was ich sehe, auch bei der Predigt von Kardinal Battista Re, dass eben jetzt die Kardinäle, wie soll ich sagen, eine Normalität wollen oder auch den Weg bereiten, um jetzt eben dann zu verhindern, wenn dann wieder ein Papst auf dem Balkon steht, der vielleicht aus Italien kommt und der vielleicht wieder die päpstlichen Gewänder trägt und nicht jetzt eben, also ich frage mich auch, das wäre furchtbar, wenn man dann sagt, ja, der war so einfach, der Papst, und jetzt der trägt wieder ein rotes Gewand. Das sind alles Sachen, die sind so wurscht wie irgendwas, ja, aber sie haben einen Symbolcharakter. Aber ein weiteres Reduzieren jetzt eben dessen, was eigentlich für das Amt steht und nicht für die Person. Also das funktioniert, wenn eine Person da mal originell ist und so weiter. Also Entschuldigung, wenn ich das so sage, ja, aber ich wünsche mir auch, ich habe das immer auch im Kloster gesagt, ich kenne den Abt und die Oberen sehr gut, ich kenne ihre Schwächen, deshalb möchte ich, dass sie schön angezogen sind, weil sie in der Liturgie ja Christus darstellen und nicht eben sich selbst. Diese Abstraktion eben von der eigenen Person. Ich schätze diese Originalität von Papst Franziskus, aber eben jetzt, wir brauchen wieder, wie soll ich sagen, dass das Petrusamt eben jetzt erscheint. Und ich höre das so aus allen Ansprachen der Kardinäle raus, weil sie auch selber spüren, niemand von uns ist fähig, diese Originalität noch einmal zu toppen. Und es wird auch so sein, jeder, der Papst zum Papst gewählt wird, weiß, ich bin jetzt als ich zum Papst gewählt und ich darf mich nicht bemühen, jetzt irgendwie also eine Kopie des Vorgängers oder irgendwelcher Vorgänger werden zu wollen.
Gestern gab es einen Beitrag auf katholisch.de von Ludwig Ringeifel. Ludwig Ringeifel, der war früher mal Korrespondent, glaubt der FAZ oder Redakteur dort. Er war Chef der katholischen Nachrichtenagentur, leitet, glaube ich, aktuell auch das Büro der katholischen Nachrichtenagenturen in Rom. Mhm. Ich lese seine Beiträge immer wieder mit Gewinn. Der Mann hat was zu sagen und kann die Dinge einordnen. Und der Beitrag von ihm heißt, worüber die Kardinäle im Vatikan derzeit sprechen. Es finden ja diese Kardinalsversammlungen statt in der Synodenaula. Und manche Kardinäle, die hingehen zu dieser Versammlung oder weggehen, die reden dann mit Journalisten, beziehungsweise der Pressesprecher des Vatikans, Matteo Bruno, macht auch Äußerungen. Und Ringeifel fasst es mal so zusammen, auf der einen Seite Themen, die nur am Rande vorkommen und dann Themen, die jetzt stattdessen aufschlagen. Themen, die nur am Rande vorkommen, sind zum Beispiel die angespannte Finanzlage des Vatikans, also da gab es gestern, glaube ich, 20 Wortmeldungen oder so, die ineffiziente und als arrogant empfundene römische Kurie. Offensichtlich wirkt die Kurienreform durch Papst Franziskus und Thema Synodalität, was aber auch Sinn macht. Jetzt hier von Synodalität reden, das wird hinterher wieder ein Thema. Also nochmal, die Finanzlage, die angespannte, spielt nur am Rande eine Rolle oder auch die vatikanische Verwaltung und so weiter und Synodalität.
Ja, das beunruhigt mich eher, ja, weil ich bin eigentlich Ultramontanist, um das mal so ein bisschen scharf zu sagen, wenn Rom nicht stark ist, wird die ganze Kirche schwach. Ja, also das Petrusamt ist ein Dienst der Einheit und eben jetzt, um eine Familie zusammenzuhalten, um Kinder zu erziehen, braucht es eine gewisse Autorität und wir haben eine sehr, sehr pluralistische Gesellschaft und wenn sich Rom dann auch nur Moderation, der Moderator der Pluralität bis hin in dogmatische oder sakramententheologische Wahrheiten, die geoffenbart sind, versteht, dann zerbrechen wir. Also das ist wirklich sehr gefährlich. Aber natürlich die Umgangsweise, der Modus, wie umgegangen wird, also an dem kann man sicher arbeiten. Aber wir haben solche Sachen ja auch, die dann von kirchlichen Leitungen hier jetzt eben ausgehen. Also wenn der Stil, und das ist für mich ist Synodalität, war immer sehr willkommen bei mir, weil ich gesehen habe, was der Papst Franziskus will. Er möchte einen neuen Stil. Er möchte, und Synodalität, also im globalen Süden, ist ganz anders verstanden worden. Niemand weiß, Entschuldigung, auch ihr, die ihr zuschaut, wisst ihr, was die drei Themen von Synodalität sind? Das ist Communio, das ist Partizipatio und das ist am Schluss Mission als Resultat von dem Ganzen. Ja, also die Gemeinschaft der Kirche in der Einheit, dann eben Partizipatio, Teilhabe an Prozessen, aber auch jetzt eben an Leitungsentscheidungen, eben dass die Leitung nicht da oben einsam irgendwas macht. Das ist alles okay, aber das Ziel, wozu? Zavos, ja, nur damit wir reden. Das tun wir schon seit 50 Jahren und hier schmilzt die Kirche weg wie irgendwas. Ja, also nur durch neue Gremien oder irgendetwas, das kann einfach nicht funktionieren, weil eben das war das Grundanliegen von Papst Franziskus und er wollte dieses Thema Synodalität Richtung Mission leiten. Und in den Ländern des Südens machen sie Kongresse über Synodalität mit Lust, weil das ein Überlegen ist, wie wir aus der Gemeinschaft herein und unter Teilnahme aller jetzt eben die Mission, die Evangelisierung vorantreiben. Und bei uns endet es beim zweiten Thema eigentlich, Partizipation. Wir wollen auch mitreden. Ja, zu was? Ja, habt ihr denn das Ziel von Synodalität? Also das sind so Themen. Also ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass das Petrusamt wirklich Petrusamt bleibt, eben weil Jesus hier wirklich weide meine Schafe. Ich habe für dich gebetet. Ja, sagt Jesus, stärke meine Brüder. Du bist Petrus der Fels. Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, um die drei wichtigsten petrinischen Stellen jetzt eben zu zitieren. Und da können wir nicht raus, wenn wir katholisch sein wollen. Schaut euch an, der Martin Luther hat die Reformation begonnen, weil die Deutschen einmal so richtig gläubig haben wollten. Diese Herumschlamperei bei den Sakramenten mit Gnadenberechnung und so weiter, die hat ihm nicht gefallen. Nein, Glaube, sola fide, sola scriptura, die Heilige Schrift. Wenn man sich heute anschaut, was für ein liberaler, entschuldigen jetzt die Kritik jetzt eben auch, aber was für ein liberaler und dem Zeitgeist irgendwie ausgelieferter, was für eine Kirche das teilweise ist im evangelischen Bereich, dann fragt man sich, was würde Martin Luther jetzt tun? Würde er sagen, bravo, das ist genau das, was ich gewollt habe? Ganz sicher nicht. Ja. Also ich glaube, dass wir hier einfach wirklich stolz sein dürfen, darauf bauen dürfen, dass dieser Mechanismus, den Christus eingesetzt hat, um die Kirche in Unzerstörtheit und Unzerstörbarkeit werden sie nicht überwältigen, die Mächte der Unterwelt, dass die im Petrusamt jetzt eben kristallisiert. Und deshalb wünsche ich mir eigentlich, also dass der nächste Papst wieder, also diesen totalen Verweis auf Christus macht, Schlichtheit, Einfachheit und so weiter. Das sind Sachen, um jetzt eben zu zeigen, was die Kirche insgesamt sein soll. Aber der Papst ist nicht dazu da, eben jetzt, wie soll ich sagen, also er ist dazu da, die Kirche zu leiten. Ja, also
Vater Karl, er ist nicht Vater Karl. Da, ja. Pater Karl, darüber machen wir noch eine eigene Sendung.
Okay.
Machen wir noch eine eigene Sendung. Und ich glaube auch gar nicht, dass das Thema Synodalität weg ist. Ganz im Gegenteil, die leben jetzt der Synodalität. Die beten zusammen, die beraten zusammen, was will Gott und wie geht es dann weiter, Christus in diese Welt hineinzutragen. Und Konklave wird ja letztlich die Hochform schlechthin sein von Synodalität. Und das Thema wird sicher wiederkommen. Ring Eifel sagt, die Themen, die momentan diskutiert aufschlagen, sind erstens, das kommt aus Mitteleuropa, Gleichgültigkeit vieler Menschen gegenüber religiösen Fragen und Orientierungslosigkeit.
Genau.
Zweitens, ein Thema, auch einige Kardinäle aus Afrika und Nahost hätten mehr Klarheit im Umgang mit anderen Religionen gefordert. Das unter Franziskus sehr weit getriebene entgegenkommende Kirche in der Geschwisterlichkeit mit den Islam und anderen Religionen habe bei manchen Gläubigen zur Verwirrung geführt. Und was auch thematisiert wird, auch der von den Medien gerne beschworene Gegensatz zwischen Konservativen und Reformen in der Kirche spielte offenbar eine Rolle.
Also das stimmt, ja, weil zum Beispiel, also ich habe immer gesagt, ich wünsche mir schon Bischöfe und einen Papst, der diesen Dialog jetzt eben, also diese Brüderlichkeit, die dem Papst ein Anliegen war, du hast ja bei den letzten Sendungen aus seinem Testament zitiert, dass er eben sein Leben aufopfert eben für die Brüderlichkeit, also als Sühneakt jetzt eben, wir können diesen Planeten, unsere Menschheit nicht erhalten, wenn Religionen fanatisch gegeneinander aufgestellt sind. Das Christentum, dem man dann immer wieder alles Mögliche vorwirft, ist im Augenblick in der Rolle, Opfer zu sein auf vielen Ebenen. Nach Open Doors haben wir 320 Millionen Christen, die verfolgt, bedrängt, unterdrückt werden. Und ich kann euch sagen, wenn man das gesehen hat, ich war zweimal in Pakistan, wie es dort den Christen geht, die der letzte Dreck sind, keinen Zugang zur Schulbildung und so weiter, unvorstellbar, wo die Mädchen bewusst strategisch vergewaltigt werden, ja, die Buben ja als Lustknaben gehalten werden. Also es ist unvorstellbar, was dort geschieht. Also, und das haben wir weltweit im Vormarsch, in Afrika die Islamisierung, die Toten, die wir da in Nigeria, in Burkina Faso haben, Christen, die dort verbrannt, abgeschlachtet werden. Und also das ist einfach, sind Themen, die nicht wirklich da waren. Ich habe mich schon immer gewundert, warum man nicht einen Welt, es sind so viele Sonntage für irgendwas eingeführt worden, warum man nicht einen Sonntag des Gebetes für verfolgte Christen einführt. Das Thema ist derartig brisant, weil wir in 2000 Jahren Kirchengeschichte noch nie quantitativ eine solche Verfolgung und Abwertung des Christentums hatten. Dann eben jetzt auch die Bewertung des Christentums oder von Nicht-Muslimen durch den Koran, durch den Islam insgesamt, ist nicht thematisiert. Also, dass wir Kaffer sind, dass wir Ungläubige sind, das sind alles Themen, die man nicht, man kann sie nicht aus, man kann so tun, man spricht es halt nicht aus, sie sind aber da, ja. Und eine freiheitliche Gesellschaft, wie wir sie im Westen eben haben, muss solche Themen einfach auch ansprechen. Es ist nicht nur die Frau, die dort eine andere Stellung hat, es sind auch Ungläubige, Nichtgläubige. Es ist das sind alles Themen, die wirklich, ich sage nicht, dass der Papst war, ja, aber es ist unsere ganze westliche Denke. Der Papst kommt auch aus einem Land, wo er keinen Islam jetzt eben hatte. Wir haben ihn immer mehr hier auch präsent. Ich habe muslimische Freunde, also ich tue mir nicht schwer mit dem Ganzen. Aber es sind Themen, die einfach wirklich da sind, wenn man in die Länder geht, wo der Islam missioniert in einer schlimmsten Weise, ja, und mit Unterdrückung, Gewalt und so weiter. Also das sind wirklich Themen, die wir brauchen. Und ich glaube, dass die Kardinäle, aber ich frage mich dann wieder, Entschuldigung, wenn ich da so herumrede, was soll ein Papst da tun? Ein Papst, von dem wünsche ich mir wirklich, dass er nicht eben jetzt Segen ist, ja, sondern dass er uns ermutigt, wieder missionarisch zu werden. Und das hat eigentlich ja immer getan, der Papst Franziskus. Aber wir tun nichts. Wir haben bei Missio Österreich, ich schließe schon, wir haben ja diesen eigenen Bereich für die Neugetauften eingerichtet. Wir haben ganz, ganz viele Hunderte aus dem Iran. Wir suchen sie auch österreichweit jetzt eben zu sammeln, die neuen Christen. Das ist Wahnsinn, was da uns Gott schenkt. Also an den Migranten, die zu uns kommen und wo wir glauben, sie sind Saulusse, also Verfolger, und sie zerstören uns. Die werden dann zu glühenden Christen. Das dürfen wir hier erleben, ja. Und das ist viel zu wenig präsent. Also zum Beispiel auch diese Mission oder diese Evangelisierung unter Migranten. Es gibt kein einziges Dokument von Rom dazu. Also das sind auch Themen, die ich mir wünschen würde.
Pater Karl, wenn ich das, was Ringeifel so schreibt, was jetzt stattdessen thematisiert wird, das ist ja nur eine Momentaufnahme, was jetzt passiert, es dauert ja das Ganze noch eine Woche, bis das Konklave dann beginnt. Orientierungslosigkeit, Umgang mit anderen Religionen, Spaltung, die Begriffe konservativ und Reformer in der Kirche spielen offenbar eine Rolle. Da muss man schon irgendwie sagen, dass es Anzeichen gibt, dass unter Papst Franziskus, unter seinem Pontifikat, die Spaltung in der Kirche schon sich weiter auseinanderentwickelt hat. Für mich ist es so, konservativ ist prinzipiell ein guter Begriff. Hm. Weil konservativ bedeutet ja, ich möchte was bewahren und weitergeben. Ich möchte das bewahren, das Glaubensgut, das wir von Christus her empfangen haben. Und es macht mir schon Sorge, wenn Neurer dann so weit gehen, dass sie übers Ziel hinausschießen. Beispiel Priestertum der Frau. Wir haben das Glaubensgut einfach auch zu bewahren. Christus ist dasselbe gestern, heute und morgen und in Ewigkeit. So gesehen ist konservativ was Gutes, aber da dabei darf man ja nicht stehen bleiben. Ja. Wir sollen ja nicht nur bewahren, sondern wir sollen das ja auch in die jeweilige Zeit hinein weitergeben. Insofern würde eigentlich für uns der Begriff konservativ und progressiv voranschreiten. Das, was wir bekommen haben, genau, mit dem Voranschreiten in die Zeit wieder hineinsprechen. Und da sind wir ja auch beim Papst. Beim Papst, dessen Aufgabe ist ja auch, den Glauben zu bewahren und als Hirte mit seiner Binde und Lösegewalt dafür Sorge zu tragen, dass dieses Glaubensgut auch weitergetragen wird in die Zukunft. Pater Karl, also ja, ganz kurz nochmal, konservativ, liberal oder Reformer, diese Kategorien passen irgendwie nicht. Was ganz passt, genau, ist konservativ und progressiv. Also ich bezeichne, genau, mich als konservativ und progressiv oder würde gern so sein. Und letztlich noch ein letztes Wort. Ja. Papst Franziskus hat ja mit seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium genau das versucht. Wie können wir das Evangelium wirklich wieder in die Zeit hineinbringen? Ja. Ob das gelungen ist, das ist natürlich wieder eine andere Frage.
Also ich bin hundertprozentig deiner Meinung. Ich sage immer, was die Welt als progressiv bezeichnet, ist für uns eigentlich, wie soll ich sagen, ein konservatives, eigentlich progressiv im christlichen Sinn, weil es schreitet ja durch die Kirche Christus durch die Zeit. Also wir haben nicht uns zu verkünden und den Zeitgeist, was jetzt gerade am Beginn des 21. Jahrhunderts, sondern es ist Christus, der ist immer neu. Ja? Und wir haben ihn, er hat vor 2000 Jahren gelebt, also kurz nach Julius Caesar. Wir sind da, ja, und das ist nicht alt, ja, sondern Christus ist immer neu. Es ist das Alpha und das Omega, Anfang und Ende. Sein ist die Zeit, sein ist die Ewigkeit. Und den haben wir zu verkünden. Und das, der Grund, warum es uns gibt, ist dieser Christus, die Kirche. Der Name Kirche kommt von Kyrios, Kyriake. Sie ist die dem Herrn gehörende Gemeinschaft. Und in diesem schönen Lied von der Schwester Anna-Luise Thurmeier, da heißt es eben, in seiner Kirche Pilgergleiter schreitet Christus durch die Zeit. Und diese uns aufgezwungenen Kategorien von progressiv und konservativ, ich bin hundertprozentig deiner Meinung, die passen einfach nicht, ja. Weil wir uns nicht in diesen Zeitgeist, der Zeitgeist ist nicht das Maß der Dinge. Und wir haben uns ja hier selber in Europa blockiert. Also Bischöfe gehen ins Fernsehen und entschuldigen sich dann vor atheistischen, liberalen, zeitgeistigen Moderatoren, denen bei Kirche ja schon nichts mehr anderes einfällt als Zölibat und Frauentum, entschuldigen sich dann dafür, dass wir nicht so schnell und so irgendwas sind. Ja, Entschuldigung, ja, Was wir transportieren, ist eine überzeitliche Botschaft. Und diese Themen jetzt eben, das sind unsere Themen und nicht eure Themen. Wir haben uns vor euch nicht zu rechtfertigen. Ja? Wir haben eine Botschaft an euch und ihr könnt die annehmen, aber nicht, dass wir uns vor dem Zeitgeist jetzt eben entschuldigen oder so darstellen, als würden wir nicht dieser Minderwertigkeitskomplex, den wir da eben angesichts des Zeitgeistes entwickelt haben. Noch ein kurzes Wort. Also diese Spaltung ist ja schon lange da. Sie ist seit den 68er Jahren da. Wir haben natürlich auch diesen Aufprall einer völlig veränderten Gesellschaft. Wir haben eine Pluralisierung in den Auffassungen in der Kirche. Sie hat das Problem, ein Bischof hier, ja, der muss ja moderieren, weil er so viele verschiedene Richtungen hat und so weiter. Er muss ja auch alles zusammenhalten. Er kann auch nicht sagen, so und jetzt alles so, das wird nicht funktionieren. Also die sind in einer wirklich armen Position, die in der Kirche eben Verantwortung tragen heute. Ach, weil das lärmt nicht mehr. Wenn der Bischof was sagt, was bewirkt denn das, wenn du im zeitgeistigen Fernsehen, im Mainstream-Programmen und so weiter ganz anderes propagiert hast, wenn Gott nicht mehr vorkommt, nicht? Also dann stehst du als Bischof da und sagst irgendwas und das ist nur, du klebst dir dann ein Etikett faktisch dran. Ich bin progressiv oder ich bin konservativ, weil ich zu dem. Also, bewegen tut es gar nichts. Also, Entschuldigung, wenn ich Bischöfe zuhört, das ist mir sehr leid. Ich bewundere wirklich, also das ist wirklich eine heroische Aufgabe, diese Sache. Und dann hat eben jetzt, dann hat man den Papst Johannes Paul II. War durch zwei Diktaturen gegangen, Nationalsozialismus, Kommunismus, Klarheit und Hinführung der Kirche zur Heiligkeit. Benedikt XVI., der große deutsche Theologenpapst, Klarheit in der Lehre. Und dann hat man versucht eben jetzt, so meine Interpretation, mit einem Bischof aus einem Missionsland, dem, wo viel mehr jetzt eben das karitative, soziale Engagement im Vordergrund steht, weil der eben jetzt Favelas rundherum hat, weil die Menschen da. Und dann hat man es mit Papst Franziskus versucht, der diese Themen dann, wie soll ich sagen, mit seiner Empathie, Sympathie, mit Originalität eben jetzt wie soll ich sagen, nicht so in den Fokus gestellt hat. Es ist ja nichts von den Glaubenswahrheiten aufgegeben. Es ist eine methodische Lüftung gleichsam der Kirche, die hier erfolgt ist. Und jetzt wird man sehen, wohin der Heilige Geist die Kardinäle führt und wen sie dann eben jetzt wählen, damit er jetzt als 267. Nachfolger des heiligen Petrus die Kirche leitet.
Was wir festhalten in dieser Sendung, Themen, die aktuell sind unter den Kardinälen laut Medienberichten, sind Orientierungslosigkeit, auch Islam und Spaltung. Der Papst ist ja Hirte, Lehrer, Priester. Seine Aufgabe wird sein, wie immer, den Glauben zu bewahren, den Glauben schauen, dass das Ganze weitergeht in die Zukunft, aber auch sich um die Einheit der Kirche zu sorgen. Pater Karl, damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Diese Themen werden uns die nächsten Tage beschäftigen. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Dafür nur schnell, weil wir die gefunden haben. Wir haben von allen drei Päpsten, der Johannes Paul ist natürlich heilig, haben wir Gebetskarten und die sind vom Papst Franziskus frisch erschienen. Ich habe 5.000 drucken lassen und bin dankbar, wenn Sie euch die bei uns gratis eben jetzt holt und wenn viel für Papst Franziskus gebetet wird und auch schon für den möglichen Nachfolger. Und das wollen wir jetzt bitte tun. Wir beten für einen guten neuen Papst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Auf die Fürsprache aller heiligen Päpste segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, nochmal vielen Dank fürs Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse, fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria Frieden für die ganze Welt.